Anke, papsttechnisch weißer Rauch in meiner Küche. Na, es ist nicht ganz weiß. Es ist schon ein bisschen
schon
was leicht.
Das Konklave oder der Konklave ist auf jeden Fall
am Start.
Wir haben gewählt.
Wir wählen
Carbonara. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast mit mehr Eiweiß als Eiweiß. Die Bitches sind back. You can tell Jesus that the bitches are back. Rest in peace, Michelle Trachtenberg. Jule, ich freue mich. Wir sind gesund und putzmunter wieder da und sprechen über Eigelb. Na klar.
Danke, ich freue mich riesig. Genau, vielen Dank, dass ich mich auskurieren durfte. Und jetzt sind wir wieder zurück. Vielleicht ein ganz kleines bisschen Pollen geplagt, aber es geht, glaube ich, allen so. Und wir sprechen einfach mal ein bisschen über Eigelb. Und ja, es war ja eigentlich als Osterfolge gedacht, aber machen wir uns nichts vor.
Der Frühling ist Eigelbzeit.
Es ist immer noch, wir sind sowas von dermaßen in der Spargelsaison, in der Aspergsaison. Mhm. Und ich freue mich sehr und da müssen wir über Eigelb sprechen, da müssen wir über Soßen mit Eigelb sprechen, über Soßen mit rohem Eigelb, Soßen mit nicht mehr ganz so rohem Eigelb und natürlich müssen wir dann erstmal vielleicht die grundsätzliche Frage stellen. Anke, wie isst denn du dein Ei?
Es ist ein 7-Minuten-Ei, Größe L. Also wenn es Größe L ist, ist es ein 7-Minuten-Ei, weil es dann wirklich so ziemlich genau ist, dass das Eiweiß fest ist und das Eigelb ziemlich flüssig noch. Ich habe weniger Probleme damit, wenn ich beim Essen denke, ah, das Eigelb hätte auch eine halbe Minute kürzer gekonnt, als das Eiweiß hätte eine halbe Minute länger
unbedingt
gekonnt.
Ja, ich nicke ganz, ganz eifrig.
Es soll nicht.
Nee, Eiweiß muss gestockt sein.
Nee.
Glibber-Eiweiß ist so widerwärtig.
Mhm.
Eigelb muss dringend warm sein. Und ich habe auch eine ganz große Schwäche für eben dieses Stichwort wachsweich. Also mir muss Eigelb auch nicht zwangsläufig komplett flüssig entgegenlaufen. Ich finde, bei einem pochierten Ei sprechen wir über was anderes. Pochiert darf das da ruhig. Aber so ein hart gekochtes im Eierbecherchen, da finde ich das gut, wenn das Eigelb so ein Ticken weiter ist. Und da ist wirklich so dieses, ja, wachsweich. Also genauso wie, wir haben alle bestimmt schon mal mit dem Zeigefinger in so einer Kerze unten da rein und haben dann damit so ein bisschen rumgespielt. Exakt, das ist die finde ich, perfekte Eigelb-Konsistenz für ein hart gekochtes Ei. Rührei.
Nee, aber bei einem hart gekochten Ei ist das ist doch dann einfach alles. Hart gekochtes 10 Minuten.
Ja, hart gekochtes 10 Minuten. Nee, aber ich meine, also du weißt schon. Also,
ein gekochtes Ei.
Genau, ein gekochtes Ei, vollkommen richtig. Ich finde, Rührei ist wieder eine andere Nummer.
Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Rührei immer kürzer, als man denkt.
Immer kürzer, als man denkt. Und da gibt es den kulinarischen Fachausdruck schlotzig für. Es bezieht sich sowohl auf Risotto als auch auf Rührei. Ich finde, das ist lautmalerisch exakt das trifft, was man möchte.
Ich habe letztens ein Rührei zubereitet, wo mein Freund wirklich gesagt hat, Anke, du hast irgendwas anderes gemacht und I'm here for it. Und da habe ich unseren guten alten Omelette-Trick angewandt und habe mit der Gummilutsche eigentlich die ganze Zeit gerührt.
Wir machen gerade beide so eine rührende Bewegung in den leeren Raum rein. Ja.
Und dann habe ich eigentlich habe ich einen Omelette-Kaiserschmarrn dann gemacht. Also ich habe es dann nicht quasi, ne? Ich habe es dann auseinander gemacht und dann ist es quasi Rührei geworden. Ja.
Ich glaube, Stefan Tietze hat sich neulich irgendwie über so quasi die eigene Glosse im Falstaff, also als hätte er eine lustig gemacht und meinte, die Hitze ist die größte Gefahr für die Gesellschaft. Und genau das gilt auch fürs Rührei. Es ist die Hitze. Also einfach immer ein bisschen die Pfanne ein bisschen kälter lassen, als es sein muss. Was wir gerade schon besprochen, ich finde, beim Spiegelei darf das Eigelb auch rausfließen.
Ja, aber ich finde, beim Spiegelei ist die Hitze nicht der Feind.
Nein, auf keinen Fall.
Beim Spiegelei.
Mal in Thailand ein frittiertes Spiegelei gegessen, Alter.
Genau.
Da möchtest du eigentlich nur noch in einem 300 Grad heißen, Wok deine Spiegeleier frittieren.
Ja, genau. Bin ich auch komplett dabei. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Spiegelei, Johann Lafer, wer bist du? Auf ganz geringer Hitze und ganz langsam.
Musste ich ein bisschen kichern. Hm?
Ja, da.
Nee, Bruder, fahr mal nach Thailand. Fahr mal nach Thailand, ja, und bestell dir ein Fried Egg. Und dann weißt du, was gutes
Spiegelei ist. Das war doch mal so ein kurzer Social Media Trend, die hießen dann so Bubble Eggs, weil das Eiweiß dann richtig so fliert.
Ja, genau.
Also und so fliert ist in dem Fall, glaube ich, ne, nicht der so richtige Bläschen Fachbegriff, wirft. Aber ja. Genau, das ist schon geil.
Und das ist richtig, also die Ränder sind auch mega crunchy. Ja, von daher fühle ich sehr.
Und ich habe ja vorne das gedroppt mit, dass es Eigelb mehr Eiweiß als Eiweiß hat. Mhm. Und
lustig.
Es ist ja auch lustig. Dieser Podcast hier, wo man sich mit Sachen auseinandersetzt, die man so für selbstverständlich genommen hat. Ich hatte ja auch mal diese Ballaststofferkenntnis, wo ich dann mal verstanden habe, wie Ballaststoffe eigentlich funktionieren. Und jetzt hatte ich so eine Eiererkenntnis. Und zwar, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht.
Vollei, eine Erfahrung.
Hm? Ja, in den Eiern ist ja auch manchmal, wie heißt das, diese Punkte, ist das dann der Hahnenstich oder irgendwie sowas, wo man...
Ja, ja, du weißt schon dieses...
Ja.
Ich mache schon wieder so eine Bewegung in die Luft, dieses, weiß ich nicht, dieses Schwänzchen.
Keine Ahnung, das...
Der Nupsi.
Das heißt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das heißt, dass die Eier befruchtet wurden oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist nicht so lecker, es ist aber auch voll okay, das mitzuessen. Auf jeden Fall ist es so, Pumper lieben ja Eiweiß, weil Eiweiß hat extrem wenig Fett und ne, sowas. Also Eiweiß hat auf 100 Gramm nur 52 Kalorien, hat nur 0,2% Fett, nur 0,2 Gramm Fett, 0,7 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß. So, Eigelb, also Eiweiß 11 Gramm, Eiweiß 16 Gramm, wo du dir denkst, okay, hat auf jeden Fall viel mehr Eiweiß, hat aber auch viel mehr Fett, hat auch, ja, Kohlenhydrate hat ein paar weniger, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Fett. So, und warum ist das so? Ja, weil das Eiweiß eigentlich nur eine Schutzschicht im Ei ist. Weil Eier sind ja eigentlich da, gebrütet zu werden. Eigentlich aus Eiern kommen ja Küken irgendwann raus, wenn man die bebrüten lässt. So, wenn die befruchtet sind, man die bebrüten lässt. Und das Küken ernährt sich vom Eigelb.
Ach was.
So, und deswegen sind die ganzen Nährstoffe, die das Küken ja braucht, für die Entwicklung im Eigelb. Ist es eklig, wenn ich sage, eigentlich ist das Eigelb die Plazenta vom Ei? Weil Babys im Bauch, die ernähren sich ja von der Plazenta, die bekommen
also
darüber...
Eklig nicht, also es ist halt einfach die Realität, da müssen wir uns ja mal nichts vormachen. Ein bisschen eklig ist es trotzdem auf jeden Fall.
Es ist so ein bisschen so ein Kiffer bis
Duschgedanke. Ich weiß nichts über Eier.
Und tatsächlich ist es so, dass das Eiweiß eigentlich so wie so eine Schutzschicht ist. Das schützt den Embryo, das schützt den Dotter und da sind eigentlich nur so ein bisschen, da ist relativ viel Wasser drin, ein paar Proteine.
Also eigentlich braucht kein Mensch Eiweiß. Ja, aber ich meine, Meringe.
Ich habe mir das dann so vorgestellt, dass das Eiweiß so ein bisschen wie so ein Fender an so einem Boot ist, weißt du? Dass,
ja,
das,
ja.
Dass das so schützt. So.
Genau.
Und das hat eine gute Funktion.
Ja, schon.
So, schon. Genau. Und das erklärt aber natürlich total, warum im Eigelb eben diese ganzen Nährstoffe drin sind. Mhm. Ich bin immer dafür, ja, okay, wir haben jetzt eine Eigelb-Folge. Ich bin eh immer dafür, das ganze Ei zu verwerten. Müssen wir vielleicht auch irgendwann mal eine Eiweiß-Folge machen, wenn wir unsere ganzen Eigelber rausgehauen haben.
Wirklich gar kein Problem. Ich habe mich so ein bisschen auch emotional auf diese Folge vorbereitet und habe einen wirklich sehr feinen Kuchen mit so einer Baiserhaube. Ich wollte eigentlich Johannisbeer, dafür ist es aber tendenziell ein bisschen zu früh.
Ja.
Und dann hatte ich so 6 Eigelbe übrig und habe mich auch gefragt, was mache ich denn jetzt mit diesen Eigelben?
Lustig, bei mir ist es eher mal umgekehrt, dass ich so Eiweiße übrig habe. Und ohne Backofen, ich finde so ein Eiweiß-Omelette nicht so.
Das macht nichts mit mir. Das macht wirklich gar nichts mit mir. Ich finde das einzig Sinnvolle. Aber das müssen wir dann in der Eiweißfolge genauer erklären. Vielleicht fällt einem ja doch noch irgendwas ein. Ich finde einigermaßen das einzig Sinnvolle, was du mit übrig gebliebenen Eiweißen machen kannst, ist die wirklich in irgendeiner Süßspeise in Form von Baiser oder Meringue oder Pavlova oder so zu verarbeiten.
Wölkchensuppe.
Wölkchensuppe.
Wölkchensuppe. Heißt das Wölkchensuppe? Es ist so eine süße Suppe, wo du quasi so, wo das Eiweiß eigentlich pochiert wird, wo du so wie so Eiweißnocken.
Ja. Oh, wie heißt denn das? In Frankreich gibt's das auch. Da wird es auf Vanillesoße serviert mit diesen Eiweißwolken. Oh, siehst du, zack, haben wir die Folge schon.
Okay, Eiweißfolge läuft auf jeden Fall.
Zurück zum Eigelb.
Ich hatte ja in der letzten Folge, ich hatte gesagt, ich habe eine Gossip Story. Mhm. Es ist eine kurze Gossip Story. Mhm. Auf jeden Fall. Calvin Harris, mhm. Ja? Famously war er mal
Taylor Swift
auf jeden Fall. Er ist irgendwie von irgendeinem britischen Nerd zu einem sehr durchtrainierten DJ und Produzenten geworden, der sehr viel um die Welt jettet.
Ich möchte sagen, aber eigentlich ist es auch komplett scheißegal, dass es ein Schotte ist.
Das kann sehr, sehr
gut
sein.
Aber was weiß ich über Calvin Harris? Alter, mir fällt
er hat ein paar
Song
geile
ein.
Banger mit Rihanna zum Beispiel.
Ah, okay.
Ich glaube We found love in a hopeless place. Das ist
ja, gut, da klingelt was, ja. Aber
wenn das im Spinning läuft, dann bin ich dabei. Mhm. Auf jeden Fall hat der gesagt, hey, ich fliege ja so viel um die Welt und dann hat man ja manchmal Jetlag, mhm. Aber ich habe keinen Jetlag, wenn ich mir 6 rohe Eigelbe reinfahre.
Mhm. Ja.
Das finde ich wild.
Du musst ein bisschen brechen, ganz ehrlich. Muss ich ein bisschen brechen.
Und es ist tatsächlich auch eher Homöopathie. Also, ich hatte darüber mal
Verbraucherschutz Anke weiß es besser.
Ich habe direkt an der Quelle recherchiert.
Hört auf Anke.
Ich habe mal mit einem Ernährungswissenschaftler über genau diesen Fall gesprochen und der hat dann gesagt, ja, im Eigelb, da stecken, haben wir ja gerade schon festgestellt, Nährstoffe, unter anderem Vitamin B12, ist fettlöslich. Aber das ist jetzt nicht so, dass du damit einen Jetlag irgendwie wegbekommst. Das ist dann vielleicht so, du stellst dir die Eigelbe rein und du denkst, ja, jetzt geht's mir super, jetzt kann ich ein paar Stunden pennen oder was. Also ne, es ist eher so, es findet auf der Placebo-Ebene statt, was da stattfindet. Und bei roher Eigelbe hast du auf jeden Fall gerade schon heftig das Gesicht verzogen.
Ja, also ich finde, man kennt das ja manchmal auch aus irgendwelchen ich denke, es sind hauptsächlich irgendwie amerikanische Produktionen, dass dann irgendjemand um die Ecke kommt mit so dem Kater-Drink. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht in den 50er, 60er Jahren sich das wirklich reingezogen wurde. Irgendwie so, du weißt schon, so dieses, irgendjemand ist wahnsinnig verkatert und dann kommt einer um die Ecke und kleppert dem so ein rohes Ei ins Glas und macht da Tabasco dran und meistens auch noch irgendwie Cognac oder sowas, verrührt das und dann muss er sich das reinzwirbeln. Ich finde das so eklig.
Oh, wir hatten doch letztens schon die Werner-Referenz, da gibt es doch auch Zuckerei.
Zuckerei, stimmt. Widerlich. Und dann musste ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich würde das auf gar keinen Fall, ich krieg das rein physisch überhaupt nicht hin, mir da irgendwie im Flugzeug oder sonst wo 6 rohe Eigelbe reinzufahren. Allerdings gibt es diverse Gerichte, wo ich mir ein rohes Eigelb aber sowas von gefallen lasse. Und ich würde einfach mit dem anfangen, was, also ich glaube, jetzt müssen 50% der ZuhörerInnen auch ein bisschen würgen, und zwar Tartar, was ja quasi rohes Rindfleisch, Filet, gehackt mit einem rohen Eigelb ist. Also das ist ja wirklich, wie heißt es, das Paleo?
Ja, auf jeden Fall.
Schmeißt den Herd weg und
aber nur, wenn kein Brot daneben liegt.
Nee, da will ich nicht drauf verzichten. Ich habe in einem Laden in Köln gearbeitet, wo das Rindertartar wirklich ein Signature-Dish war und ich habe das geliebt. Und da war das auch so, wenn davon was übrig geblieben ist abends, also es wurde auch nicht in großen Mengen irgendwie vorbereitet, sondern wirklich sehr, sehr frisch, dann haben sich da alle drauf gestürzt, weil das so geil war.
Mhm.
Weil natürlich, wenn du mit rohem Fleisch und rohem Eigelb arbeitest, dann muss die Qualität, genau wie im Sushi-Bereich, die muss einfach over the top sein. Und dann musst du den Leuten in der Küche wirklich vertrauen und wissen, wie deren Kühlhäuser aussehen und wie deren Arbeitsbretter aussehen. Dafür brauchst du relativ viel Vertrauen, finde ich. Aber ich liebe Tatar, wenn es eben sehr, sehr gut gemacht ist. Ich finde, dafür muss das zwangsläufig super fein gehackt sein. Ich mag das nicht, wenn das so ein bisschen grob ist. Ich finde es trotzdem
aber
auch ganz nett.
Aber nicht so Stufe gewolft, finde ich.
Nee, gewolft nicht. Das muss mit der Hand geschnitten werden.
Genau.
Das darf, nee, gewolft nicht, sondern mit der Hand. Aber ich möchte das wirklich ganz, ganz fein. Und es wird in vielen Kölner Brauhäusern angeboten. Und dann ist das mir meistens ein Ticken zu grob, muss ich sagen.
Okay.
Aber ist vielleicht auch eine persönliche Sache. Und
haben wir nicht sogar mal Tatar an dem ersten Abend?
Ja.
Da waren wir in einem französischen Restaurant.
Im französischen Restaurant.
Und da haben wir uns doch ein Tatar bestellt, oder?
Und ich mag das auch, weil es wird klassisch, machst du dir das selber an. Also du kriegst dann deine Pöttchen dazu,
Kapern,
dein Eigelb,
Kapern finde ich.
Kapern muss sein.
Muss sein.
Meistens ganz, ganz fein gewürfelte Schalotten.
Mhm.
Irgendeine Form von spicy.
Tabasco
scheiße, aber Cayennepfeffer.
Ja, ich finde ich finde irgendwie Tabasco in dem Fall.
Lass ich es mir gefallen, aber ist nicht mein Favorite. Aber auf jeden Fall, es ist ein Klassiker und wird, ja, da gehört die Flasche auch irgendwie so ein bisschen daneben, ne?
Ich finde, was da gar nicht daneben gehört, ist eine Zitronenscheibe oder
sowas. Unter keinen Umständen. Ich wüsste nicht, was eine Zitrone da verloren hätte.
Nee, weil das, und dadurch, da setzt man dann ja auch direkt so einen Denaturierungsprozess
in Gang. Auf jeden Fall,
du fängst
mit so einer leichten Beize auf einmal an.
Nee.
Genau, und das ist es, was, glaube ich, aber auch wirklich sehr viele Leute einfach wahnsinnig eklig finden. Ich mag das ab und zu ganz gerne und da möchte ich aber definitiv ein leckeres Brot oder ein paar dicke Fritten dabei haben.
Ich habe vor kurzem gelernt, dass Caesar Salad ist ein Gericht aus der mexikanischen Küche.
Oh, das wusste ich nicht.
Mhm. Kann ich dir später in der Folge einen Podcast so empfehlen zu der Thematik. Auf jeden Fall das Caesar Salad Dressing, das ist so milchig, dick. Hm. Und da kommt klassischerweise kein rohes Eigelb rein, sondern wenn du es ganz OG machst, kommt ein eine Minute gekochtes Vollei da rein.
Oh.
Und das fand ich auch entweder ein oder zwei, auf jeden Fall so ganz kurz gekocht, sodass ich dann auch gedacht habe, okay, mag das daran liegen, dass wenn das aus Mexiko kommt, wo es ja potenziell sehr heiß ist, vielleicht, aber ich meine, rohes ist ja trotzdem, oder dass du schon die Idee von einer Bindung drin hast. Auf jeden Fall ganz klasse. Ich glaube, mittlerweile wird es sehr, sehr viel auch einfach nur mit Eigelb gemacht.
Das auszuprobieren, was passiert, wenn man auch ein komplettes Ei oder ein Eigelb?
Ein komplettes Ei.
Ich habe das Bedürfnis, das auszuprobieren.
Ja, ich habe das auch ganz stark.
Gefällt mir sehr, sehr gut.
Und da, ja,
das
sind
Dressing
auch
vom Caesar Salad, klassisch, natürlich. Weil, ne, wenn man so gerade durchgeht, wo ist denn überall so ein rohes Eigelb? Ich musste sofort eben auch, also jetzt, ich will jetzt ein Caesar Salad, ehrlich gesagt, ich musste sofort an diese japanischen Geschichten denken.
Mhm.
Dass man so Udon-Nudeln zum Beispiel hat oder, als ich in Japan war, war das so ein typisches Frühstücksgericht. Da hast du so ein Schälchen mit heißem Reis bekommen, weißer Reis. Das waren so ganz, ganz klitzekleine, zappelnde Fischchen.
Oh, okay.
Mhm.
Also da ist der Kopf mit.
Mhm. Und die gucken nicht da wirklich ganz viele sehr kleine Augen an. Das war weird. Mhm. Daneben kleines Miso-Süppchen und ein Eigelb. Und dann hast du dir da morgens eben diese rohen, nahezu lebendigen kleinen Fischchen mit dem Eigelb in den Reis gerührt und dann durch die Wärme, die Restwärme vom Reis garte das so einen Hauch nach.
Kimchi, kommt das manchmal auch mit einem rohen Eigelb? Ich weiß es nicht. Nicht Kimchi, Bibimbap. Oder ist da ein gebratenes Ei drauf?
Ich muss irgendwie an ein Spiegelei denken, aber ich glaube, ich habe es auch schon mit einem rohen Eigelb gesehen.
Also Bibimbap ist eigentlich koreanischer gemixt, also heißt ja im Prinzip gemixter Reis.
Genau,
so.
Genau.
Da ist als Unterlage ein heller Reis und dann kommt da eigentlich drauf,
also so,
was du willst.
Ich forme gerade kleine Häufchen
Sprossen,
in der Luft.
Genau.
Genau, und dann hast du eben auf dem Reis, auf der Bowl, I'm so sorry, hast du
eigentlich
diese kleinen Häufchen mit verschiedenen Zutaten und in der Mitte ist da gerne ein Ei. Ich habe es auf jeden Fall schon in roh gesehen, aber eben auch mit einem Spiegelei, weil das dadurch so ein bisschen gefälliger ist. Und natürlich mixt du das dann alles und dann durch die Restwärme vom Reis gart dieses Ei so ein bisschen. ist mit Udon-Nudeln genau derselbe Hype.
Und es gibt auf jeden Fall auch so eine virale Carbonara mit Udon-Nudeln, wo die Leute extra zu einem bestimmten Restaurant, ich glaube, das ist nämlich noch nicht mal in Tokio, sondern irgendwie vielleicht in Kyoto oder irgendwie sowas, wo die zu einem Restaurant gehen, wo es diese Udon-Carbonara gibt.
Das macht die Sache natürlich dann nochmal ein bisschen reichhaltiger. Und Eigelb ist ähnlich wie Butter eine Art extrem geiler Geschmacksverstärker.
Hey, wir haben ja gerade eben festgestellt, da ist einfach sehr viel Fett. Ne? Ja. Dadurch bekommt ja auch so ein Tartar, weil Filet ist ja ein Fleisch, was jetzt nicht so sehr viel Fett super enthält. Mager. Genau, deswegen kannst du das ja auch roh so gut essen, weil Fett roh zu kauen ist jetzt nicht das Geilste. Ja. Aber durch ein Eigelb bekommt das ja auch so eine geile Fettigkeit so und eine Fülle Sämigkeit, und so.
Genau. Und das passiert ja natürlich auch, wenn du so eine Portion heiße Udon-Nudeln vor dir hast und dann machst du so ein Eigelb drauf, verrührst das, hast du sofort dieses sahnige, glänzende und das ist natürlich dann sofort reichhaltiger. Und das gibt's, ich glaube, im asiatischen Bereich, darf man nicht sagen, aber ich glaube, in sehr vielen asiatischen Landesküchen hast du so dieses, dass du noch ein Ei in irgendwie eine Suppe zum Beispiel mit reinmachst.
Na, es gibt doch auch diese chinesische Suppe, die heißt doch irgendwie sowas wie, nee, diese Egg Drop Soup, da kommen jetzt komplette Eier rein, was eigentlich im Prinzip Eierstich in, ohne einen Beutel ist.
Ja, genau. Mag ich aber auch total gerne, finde ich auch super. Natürlich, also wir müssen vielleicht mal separat eine Tiramisu-Folge machen. Möglicherweise.
Wir haben auch noch kein Tiramisu hier im Podcast gemacht, ne?
Nicht, wo wir nee, alle nee, gegen nee. Wir uns haben immer nur ganz, haben. Ganz vorsichtig über vermeintliche Varianten gesprochen. Schon
die Italiener mit den Kochlöffeln gesehen haben.
Das heißt, so vier Nonnas mit so einem Nudelholz hinter dir im Nacken. Da werden wir werden auf jeden Fall über Tiramisu sprechen. Ja, weil Menschen vergessen das nicht. In Tiramisu ist gerne mal ein rohes Eigelb. Manchmal wird das auf Temperatur gebracht, das Eigelb und Zucker über einem Wasserbad so ein bisschen auf diese magischen 84 Grad gebracht werden, Stichwort pasteurisieren. Und dann kommt erst die Mascarpone-Sahne-Geschichte dazu. Mhm. Es kann dir aber auch passieren, dass da einfach ein rohes Eigelb drin ist. Und deswegen, Leute, lasst nicht das Tiramisu eine Woche im Kühlschrank, sondern esst das möglichst schnell. Aber mir ist es noch nie passiert, dass Tiramisu eine Woche in meinem Kühlschrank war. Und natürlich müssen wir in einer Eigelb-Folge, und auch gerade wenn wir über rohes Eigelb sprechen, wir müssen über Mayo reden.
Ja, auf jeden Fall. Mayo klassisch ist mit Eigelb, weil das Eigelb nicht nur Fett und Geschmack in die Mayo bringt, sondern
Lecithin. Das Eigelb ist das Bindemittel. Ich habe ja neulich gelernt, dass bestimmte Zutaten wahlweise polar oder nicht polar sind. Reden wir ein andermal drüber. Und wenn man kennt das, wenn man Wasser und Fett versucht zu vermischen, dann bilden sich ja diese Phasen. Also genauso wie wenn du eine Vinaigrette zusammenrührst, dass du halt wirklich, du guckst da drauf und hast unten Essig und oben dann so diesen gelben Ölfilm da drauf. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie versuchen, das miteinander zu mischen für eine Mayonnaise. Und dafür brauchen wir ein Bindemittel und das ist Lecithin. Lecithin ist im Eigelb drin, Lecithin ist auch im Senf drin und Lecithin ist zum Beispiel auch in Sojamilch, in Soja drin. Dementsprechend kann man auch tatsächlich eine Mayonnaise in vegan ohne Eigelb machen. Durfte ich neulich auch machen. Finde ich geschmacklich gar nicht so verkehrt. Aber tatsächlich ist natürlich die Eigelb-Version mein absoluter Favorit. Und ja.
Dazu habe ich eine wichtige Frage. Mhm. Und zwar, eigentlich habe ich zwei Fragen. Die eine Frage ist, wann fängst du an, die Mayo zu würzen? Also, ist die quasi fertig und steht? Also, Mayo machen, das wäre jetzt nämlich die zweite Frage. Wie schafft man es, dass Mayo nicht abscheißt? Küchenschlacht-Heavy-Userin. In zwei von drei Fällen stehen die da und die Mayo wird einfach flüssig. Und du merkst, da passiert gar nichts mehr. Aber wenn die Mayo einmal steht und wenn man einmal diese, ist das dann eine Emulsion? Mhm. Wenn man die einmal standhaft hat, kann man gefühlt relativ viel damit machen, bis sie dir wieder kaputt geht.
Ja, ich nicke eifrig. Also, das Ding mit der Mayo. Ich würze sie von Anfang an. Mhm. Ich hau als allererstes, ich hau erst, also ich Ich finde, das Allerwichtigste im Mayo-Bereich ist, ähnlich wie beim Eierpochieren oder beim Hefeteig, mach das selbstbewusst.
Keine Angst haben.
Mach das confident. Wirklich, stell dich mit breitem Kreuz und stolz geschwellter Brust vor deinen Messbecher und sag, da wird hier was. Glaub an dich. Ich finde, das ist das Wichtigste an der Nummer. Und dann finde ich, ist ein funktionierender Zauberstab, also so ein Pürierstab heißt das Wort, das A und O. Ja, du kannst das natürlich auch, wenn du dich mal wieder ein bisschen spüren möchtest, kannst du das auch mit dem Schneebesen machen, dann brauchst du ein anderes Gefäß.
Und wird die Mayo dann jemals auch so fest wie mit dem Zauberstab?
Oh, wenn du dir da einen richtigen Ast klepperst, auf jeden Fall.
Okay.
Aber brauchst halt wirklich, egal wie viel du drückst, du brauchst definitiv länger als mit Pürierstab.
Du brauchst einen Pürierstab und du brauchst vor allen Dingen ein Gefäß,
du brauchst einen Messbecher,
was nicht so breit ist.
Exakt, exakt.
Weil wenn du anfängst, das in so eine Schüssel reinzutun, in so eine flache, das funktioniert nicht.
Genau da sind wir. Das ist, finde ich, also Confidence Punkt Nummer
der
eins.
Der Zauberstab, der kommt ja auch immer mit dem Messbecher. Dafür braucht man den.
Du machst das nicht irgendwie, das sehe ich manchmal und da kriege ich schon wieder zu viel. Leute, macht das nicht in einem tiefen Teller oder in irgendwie einer Tasse, sondern ihr braucht am besten so ein hohes, also man nennt das einfach einen Messbecher, egal ob da jetzt vorne.
Und der kommt wirklich oft mit dem Zauberstab.
Der kommt wirklich damit, also ihr braucht so ein Gefäß, wo ziemlich genau der Pürierstab reinpasst.
Der hat dann auch nur ein Spiel von einem Zentimeter oder so.
Genau das.
Da kann man gar nicht anfangen, drin zu rühren. Das muss man dann auch nämlich.
Weil
gar nicht.
Das Ding ist, ihr macht ja auch nicht, also in der Regel würde ich jetzt mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ihr macht nicht für 30 Leute Mayonnaise, sondern wir sprechen hier über ein Eigelb. Also, weil es geht einfach darum, dass das Messer unten vom Zauberstab, vom Pürierstab, das muss ja den
oh Gott, muss greifen denn,
dass
können.
So den Grip haben. Also das muss ja.
Okay, pass auf. Da kommt jetzt rein. In
Eigelb.
Das Gefäß. Eigelb.
Wir brauchen ein Eigelb. Wir brauchen einen dicken Kleck Senf.
Mhm.
Ich lege dann auch direkt schon los und mache da ordentlich Salz dran, mache da ordentlich schwarzen Pfeffer dran, Prise Cayenne-Pfeffer. Muss man nicht. Man kann auch anschließend würzen.
Wenn du, nehmen wir mal an, eine Miso-Mayo machst.
Ja. Yeah.
Würdest du die Miso-Paste an dem Punkt schon reintun?
Ja, sowas von.
Und Gochujang-Paste?
Ja.
Das würdest du alles da schon reintun. Und da kriegen wir auch keine Probleme damit, dass die Eigelbmenge nicht ausreicht, um das dann zu binden oder sowas. Das ist nicht so ein Ding. Da hätte ich dann nämlich ein bisschen Angst vor. Aber gut.
Ah, du zäumst das Pferd von hinten auf. Und du meinst im Nachhinein dann nochmal mit Eigelb nachjustieren, falls es nicht klappt?
Nee. Ich frage mich gerade, wenn man jetzt die Miso-Nummer da schon drin hat und dann hat man ein Eigelb, also weil angenommen, man hat jetzt ein Eigelb, so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Senf und so, und dann kommt ja das Öl ins Spiel. Und dann kriegt die Mayo ja Stand. Und dann habe ich mich gefragt, ob die initiale Bindekraft des Eigelbes quasi ausreicht dafür, wenn man auch schon Miso und sowas drin hat. Weil wenn es einmal, du kannst nicht im Nachhinein, glaube ich, noch Eigelb reintun und dann, das funktioniert nicht. Ja, da können wir jetzt gerade akut keine Antwort drauf geben.
Ja, aber die initiale Bindekraft des Eigelbs hat ja mit der Miso-Paste nichts zu tun. Ich würde die Miso-Paste von vornherein mitmachen, einfach auch, um sie so möglichst klein und klumpenlos zu halten. Das wäre mein Impuls.
Ja, das wäre auch eigentlich mein Impuls gewesen.
Und nee, ich glaube nicht, dass das, dass du deshalb weniger Öl reinschütten kannst. Aber das Ding ist tatsächlich, du solltest, wenn du damit rumexperimentierst, solltest du ganz grundsätzlich, aber.
Und Mayonnaise hat mehr Öl, als man denkt, ne? Also das ist, finde ich, also dann kommt ja, wir haben jetzt diesen Aufbau, wie du gesagt hast, und dann fängt man eigentlich an, machst du am Anfang schon ein kleines bisschen Öl rein oder machst du?
Ich mache am Anfang, also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, man sagt dann immer, das Öl in einem dünnen Strahl während des Mixens reinlaufen lassen. Das heißt auch ganz wichtig, Leute, legt euch unter euren Messbecher, schnappt euch entweder ein Küchenkrepp
oder eine dritte Hand.
oder eine dritte Hand oder irgendwie ihr habt so einen Küchenlappen, den ihr einmal ausfringt, dass ihr was so einen nassen Lappen unter euren Messbecher macht, damit der dusselige Messbecher da nicht einmal über die Arbeitsfläche saust, sondern dann bleibt er vor euch stehen. Ihr habt in der einen Hand euren Pürierstab und in der anderen Hand habt ihr eure Flasche mit dem Sonnenblumenöl zum Beispiel.
Oder und dann Raps, lasst ihr das Olive nicht.
Ich finde Olive nicht lecker.
Das ist zu geschmacksintensiv.
Genau das.
Man kann lieber danach
kann mixen. Man kann mixen, also dass so ein Teil
Sonnenblume. Ja, oder mit Olivenöl ein bisschen abwürzen oder
genau.
Irgendwie sowas.
Genau, ich würde Olivenöl in dem Falle wirklich, wenn du sowas wie eine Aioli zum Beispiel machst, würde ich Olivenöl wirklich zum Abschmecken nehmen und nicht.
Sesamöl auch,
ja.
Geröstetes.
Ja, ist viel zu intensiv. Mhm. Würde ich zum Abschmecken nehmen und nicht, um das Ding hochzuziehen. Ja. Dafür würde ich sowas Neutrales wie halt Sonnenblume zum Beispiel nehmen, finde ich super. Raps ist mir häufig zu muffig, aber muss jeder selber entscheiden. So, und jetzt Methode 1, in einem dünnen, Hauptsache ich deute das ein, hier sieht kein Mensch, aber ich, ich fühl's. Und dann in einem dünnen Strahl das Öl da reinlaufen lassen, auch. Man kann zwischendurch mal ein Päuschen machen und einfach mal von der Seite so reingucken, ist da schon eine Bindung passiert.
Ja,
oder aber Methode Nummer 2.
Wird in der Küchenschlacht gerne Blitzmayo genannt.
Blitzmayo. Du gibst das Öl einfach schon komplett da drauf. Also du hast aber unten, das was der Pürierstab als erstes berührt, ganz unten, ist immer diese Eigelb-Senf-Mischung, dein Lecithin, dein Emulgator.
Das heißt auf gar keinen Fall den Pürierstab an reindrücken, sondern der Pürierstab ist drin.
Ja.
Und dann wird er nämlich ganz langsam hochgezogen.
Genau, dann heißt, du hast deine komplette Ölmenge da dann auch schon drauf gegossen. Und dann musst du natürlich ganz langsam, weil der Pürierstab muss als allererstes unten diesen Emulgator quasi in Gang bringen.
Ja.
Dass da eine Bindung entsteht und dann ziehst du ganz langsam Schicht für Schicht für Schicht für Schicht für Schicht.
Und dann nämlich nicht anfangen zu pumpen.
Nein.
Oder zu rühren. Oder
und da Luft reinarbeiten, ja. Das wollen wir nämlich auch nicht. Wir wollen keine Luft in der Mayo haben, wir wollen so wenig Luft wie nur möglich in der Mayo. Und das funktioniert in der Regel sehr gut. Man sollte auf jeden Fall sowas wie ein Grundrezept haben. Mhm. Und dann nicht, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, da irgendwie rum
einfach
experimentieren
sagen,
und einfach sagen,
ach
du, ich eyeball das jetzt, du, ich mache hier einfach mal so Pi mal dicken Daumen. Nee. Guck entweder mal bei uns oder in diesem Internet nach einem Rezept und dann kannst du ja ausprobieren. Wenn, ganz wichtig, weil ich finde, die Gerätschaft ist bei der Mayo eigentlich das, womit die Sache steht und fällt. Wenn du deinem Pürierstab nicht über den Weg traust, du dann guck doch mal, ob jemand in deinem Bekanntenkreis einen guten hat. Borg dir doch mal was. Oder aber, wenn du das dann wirklich, du meinst, ich möchte das jetzt aber mit der Hand aufschlagen, viel Spaß, dann mach das bitte in so einer Wasserbadschüssel.
Mhm. Weißt damit
du, da
man
fängst
auch
du dann,
an die Ränder richtig kommt.
Genau das. Da fängst du dann so in einer Schüssel, in der du auch professionelle Hollandaise aufschlagen würdest.
Okay.
Ne? Die keine Kanten hat, die keine Ecken hat. Weil da würde ich dann nicht mit einem Schneebesen und einem Messbecher arbeiten.
Mhm. Und wir haben ja schon ein bisschen über Geschmäcker gesprochen. Ich lieb meine Mayo zitronig.
Ja.
Da kann wirklich Schale rein, da kann auch echt Saft rein,
jo.
Weil dadurch, dass Mayo ja echt viel Fett hat, finde ich, kann die auch wirklich Säure und Salz vertragen. Das finde ich irgendwie geil.
Auf jeden Fall. Ich bin aber eine kleine vorsichtige Maus. Wenn es um diese, wir haben ja gerade gesagt, womit wir anfangen, dass wir Eigelb, Senf, Prise Salz, Prise Zucker und so weiter. Ich mache vielleicht ein Tröpfchen Zitronensaft oder ein Tröpfchen hellen Essig.
Genau.
An diese Basis, die ich dann mit Öl hochziehe.
Aber wenn es dann steht, dann kann man ja schon reinrühren.
Wenn es dann steht und
dann
das Ding wirklich,
wir
haben eine Bindung.
Ich finde, wenn es steht, ne, dann nimmt man sich die Gummilutsche.
Ja.
Und manövriert das in entweder diese Schüssel, die man benutzen würde, wenn man es handgerührt hat. Dann macht man das einfach in eine Schüssel, weil man von dort einfacher die Sachen dann breit verteilen kann.
Exakt das. Aber gerade dieser Faktor Säure, der dann auch gerne mal dafür ausschlaggebend ist, ob die Sache abhaut oder nicht, ob die sich trennt, da bin ich gerade am Anfang bei diesem Ansatz sehr vorsichtig. Ich mache ein bisschen dran, weil damit nicht. Wenn zu viel Fett an der Mayo dran ist, dann ist die halt auch irgendwann übersättigt und trennt sich und nimmt kein Öl mehr auf. Das heißt, wir brauchen schon irgendwie eine Form von Wasser, wir brauchen irgendwie ein bisschen Säure da dran. Da bin ich aber tatsächlich ganz am Anfang, was Säure angeht, bin ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Arbeite ich gerne nach. So, aber du warst bei zitronig. Was magst du noch gerne an der Mayo? Was darf bei dir eine Mayo?
Viel. Eine Mayo darf viel. Also, ich komme zum Teil aus den Niederlanden und bei mir darfst du in eine Mayo wirklich fast alles eigentlich reinschmeißen. Hab auch bei Mayo diesen leichten Tomatenmarkstörer, den ich bei Joghurt auch habe.
Sehe ich genauso.
Mhm. Gochujang-Störer habe ich aber gar nicht.
Auf keinen Fall. Schaf darf da rein. Das finde ich
super. Es darf gerne sowas wie Schnittlauch rein. Mhm. Es darf auch gerne mal so eine Asia-Nummer sein, wo dann...
Kipp da Sojasauce rein, bis der Arzt kommt. Genau. Finde ich so lecker.
Voll. Sowas finde ich irgendwie super.
Koriander,
wir
Chili.
Sind natürlich aber auch im Aioli-Bereich dann irgendwann, ne?
Ohne Witz.
Wo wir sehr viel rohen Knoblauch haben.
Baller drauf. Und Knoblauch und Zitrone.
Knoblauch und Zitrone. Und ist nicht sogar eine ganz originale Aioli so, habe ich mal irgendwo gehört, dass eigentlich der Knoblauch der Emulgator ist und dass das eigentlich Öl. Ich weiß aber nicht, wie das letztlich funktioniert und ob das wirklich stimmt oder ob mir da vielleicht irgendwer irgendwas erzählt hat.
Ich gucke gerade wirklich sehr, sehr überlegend in die Ferne. Ich lasse den Blick schweifen, weil irgendwas klingelt da sehr weit entfernt. Das müsste, ich weiß was, das gucken wir mal nach. Mhm. Weil es kann ja tatsächlich sein, ob irgendwie vielleicht, ich denke gerade an sowas wie Pektin, ob Knoblauch sehr viel Pektin
genau,
hat und deswegen
sowas,
wird das
sowas
irgendwas.
Sowas kann ich mir theoretisch,
weiß es gerade
nicht. Ja. Sowas kann ich mir theoretisch vorstellen, dass das irgendwie funktioniert.
Bin ich komplett bei dir. Ich finde aber, wenn im Mayo-Bereich mit Geschmäckern gearbeitet wird, dann macht es bitte geil, weil es funktioniert wirklich ganz, ganz fantastisch in geil. Also ordentlich Zitrone, Fettkräuter, wirklich die Sojasauce, kandierter Ingwer. Also es gibt wahnsinnig tolle
Möglichkeiten. Weil dieses ganze Fett, was in der Mayo ist, das kann ja auch viel vertragen.
Ja, und Mayo passt zu so vielen Dingen. Muss nicht immer irgendwie so ein Esslöffel, sondern manchmal ist es wirklich so ein kleines Tüpferchen, fabelhaft. Aber bitte macht das geil. Wenn das nur so eine behämmerte Effektrascherei ist, so, ich, ganz ehrlich, wenn mir noch irgendeiner so eine Sepia-Mayo unterjubeln möchte.
Das
und
ist
die
mir
hat
noch
mit
nie
dem,
passiert.
Oh, die hat mit diesem Gericht tendenziell gar nichts zu tun, aber es ist halt geil, eine schwarze Mayo zu haben, die dann aber, oh mein Gott, wer hätte das gedacht, nach Fisch schmeckt, aber es hat eigentlich mit dem Dish überhaupt nichts zu tun. Da wäre ich ein bisschen sauer, weil Mayo ist toll. Bitte, bitte geht mit Mayo einfach mal ein bisschen vernünftig um.
Pfleglich.
Ja, und schenkt Mayo mal ein bisschen Liebe und denkt nicht, oh, die muss jetzt aber schwarz oder pink sein. Sondern nee, vielleicht muss die nicht schwarz oder pink sein.
Ich habe bestimmt auch schon mal von dem Mayo-Eimer-Moment erzählt, ne, dass es in der Fritte früher immer ein geiler Moment war, wenn ein Mayo-Eimer leer war und dann diese, was ist das dann? Der
Pumper, Pumpding.
Das Pumpding auf so einen frischen, dann auch genau auf den Eimer oben drauf passt und dann musst du so, wie wenn du eine neue Creme aufmachst, zwei, dreimal in die Luft pumpen.
It's weirdly satisfying. Oh.
Das war immer ein schöner Moment. Machen. Und dann so ein richtig, richtig satter so. Und Mayo auf Pommes, das ist ja auch eine Glaubensfrage, ne? Ob man die verteilt in einer dünnen Wurst quasi einmal über, da bin ich auch nicht dabei.
Nee, ich will einen riesen Mayo-Klecks, nee, nicht Klecks, Haufen.
Ja, das sind so 1,5 bis 2 Pumper aus diesem Spender auf einer Seite.
Ja. Bin ich komplett bei dir.
Bin ich auch dabei.
Komplett.
Und ich finde es auch okay, es gibt doch manchmal, da finde ich aber, also ich finde die Idee cool, es gibt manchmal so Pommes-Tüten aus Pappe, wo oben in der Spitze ein kleines Mayo-Fach drin ist. Das ist mir aber meistens, ist mir das Mayo-Fach dann zu klein.
Ich muss jetzt was total Beschissenes für den Planeten sagen. Es gibt ganz selten noch, weil wir werden ja alle ein bisschen nachhaltiger, was auch zwingend nötig ist. Es gibt manchmal noch in so Freibädern zum Beispiel.
Die Pakete.
Gerne in den Niederlanden. Da wird dir nicht die Pommes in so einer spitz zulaufenden Tüte gereicht, wo du dann die Fingerknöchel irgendwann einfach komplett mit Mayo zu hast, was mich wirklich wahnsinnig aufregt.
Vor allen Dingen, wenn du Saté genommen hast.
dann stehst du da. Also es ist eine Katastrophe. Sondern da wird dir halt so eine
Schale.
Eine viereckige, eine rechteckige Plastikschale gereicht. Und ich finde, das ist die beste da. Also wenn das jetzt vielleicht aus Glas oder aus Porzellan ist.
Gibt's doch auch geckig. Haben Leute zu Hause diese Porzellan-Mayo-Schalen auf Gag?
Ich finde, das ist die beste, weil du, dann hast du auch den Überblick darüber, wo ist wie viel Mayonnaise. Ich finde die spitz zulaufende Tüte, die sieht hübsch aus, ja. Aber sie regt mich ein bisschen auf, weil ich genau weiß, ich hab da Mayonnaise bis zum Ellenbogen.
Ich finde, aber wenn man die Pappversion hat, finde ich es verhältnismäßig okay, die dann so im Stehen, die steht dann ja. Es gibt eine Art von Imbissbude, die dann auf dem Festival auch mal. Und da sind auf jeden Fall die mit der Pappnummer, die so eine Papptüte haben, die fest ist und die dann das Mayo-Fach haben, da finde ich es irgendwie okay.
Und also diese Tüten haben ja auch den Vorteil, dass die Pommes länger warm bleiben.
Ach, das wusste ich nicht.
Nee, weil du ja weniger Oberfläche hast, wo die Hitze entweichen kann.
Aber eigentlich, wenn ich in einem Imbiss stehe, dann möchte ich das auf in so einer Schachtel.
Ja, vor allen Dingen, ich esse Pommes in der Geschwindigkeit, dass sie gar nicht kalt werden können. Das ist schon völlig okay. Ich möchte noch unbedingt einmal ganz kurz, es wurde mir bei Insta schon jetzt ungefähr 36 Mal reingespült und ich glaube, ich brauche noch ein einziges Video und dann mache ich es. Na, vielleicht mache ich es auch einfach am Wochenende. Spiegelei Mayonnaise.
Erzähl mir alles.
Und zwar Bretter. Jemand hat einfach 1 bis 2 Spiegeleier, hämmert diese Spiegeleier in den Messbecher, den wir gerade beschrieben haben, und zieht halt seine Mayo nicht mit einem rohen Eigelb hoch, sondern mit einem Spiegelei. Und im spanischen Bereich gibt es definitiv göttliche Spiegelei-Chips.
Auf jeden Fall. Huevos fritos.
Absolut korrekt, genau die. Und naja, also wenn man diesen Geschmack, also wenn man Spiegelei dann ja quasi, weil ein Spiegelei schmeckt nun mal wie ein Spiegelei.
Ja.
Und wenn man diesen Flavor also in eine Mayo reinpackt. Ich
will das jetzt ausprobieren.
Siehst, ich sehe genau wie du eine Unverlupe rumspielst, das macht sofort was mit dir. Ich wusste es.
Ich will das auf jeden Fall sofort.
Und ich habe das gesehen und dachte, okay, was machen wir uns denn für ein Sandwich? Ich weiß nicht, ich brauche ein bisschen gekochten Schinken.
Grüner Spargel-Sandwich und gekochter Schinken. Eigentlich hast du dann Spargel gut bürgerlich. Oh, geil.
Ja. Ich wusste genau, oder was auch ist das mit dem
machen würde. Roher Schinken. Mhm. Oder meinetwegen auch Tempeh oder sowas.
Ich möchte eine Kimchi,
Spiegelei, Mayonnaise. Oh ja. Oh ja, ich sehe das.
Und deine dann noch so ein Tempeh-Block oder deine Äuglein strahlen.
Ja, oder auch so Katsu-Sandwiches.
Ja.
Mit so einem Krautsalat und in der Mitte ein Schnitzel kannst du, oder Kotelett, glaube ich, klassischerweise.
Ja.
Kannst du dir auch so ein vegetarisches gut reinhauen. Eigentlich ist da außen so ein bisschen Coleslaw und dann, ja.
Ich seh natürlich auch eine Mortadella. Aber ja, also jedenfalls, das müssten wir vielleicht mal ausprobieren. Wir kochen heute allerdings, wir kochen was anderes.
Ja, wir können nicht eine Eierfolge machen, Jule, und keine Carbonara machen, ist so.
Nee, müssen wir schon machen, ne?
Jule, du hast wieder nur das gute Zeug eingekauft, italienische Feinkost, steht auf der einen Tüte.
Exakt, da ist an Schale drin. Ich dachte, wenn wir zwei schon eine Carbonara machen, dann kann ich da nicht irgendwie mit Tiroler Speck um die Ecke kommen, sondern wir brauchen Guanciale. Guanciale ist aus der Emilia Romana eine Spezialität. Man könnte es mit Speck ersetzen. Guanciale ist luftgetrocknet, nicht geräuchert, was, finde ich, geschmacklich einen großen Unterschied macht. Und
Hat es einen Pfefferrand?
Es wird auf jeden Fall auch nicht eingepfeffert. Und Guanciale ist das Bäckchen, ist hier aus dem Gesicht. Ich fasse mein Bäckchen an.
Und es besteht wirklich fast nur aus weißem Speck?
Fast nur weißer Speck?
Grüner Speck wird ja absurderweise weißer Speck auch genannt.
Oder? Der grüner Speck wäre der Lardo, das ist das Bäuchlein.
Aber auch.
Da ist nahezu nichts Rotes dran. Und ja, ich streiche mein Bäuchlein gerade, völlig korrekt. Mein Gott, ich sollte mal verstehen, dass es hier ein Audiomedium ist. Und hier unser wunderschöner Guanciale ist nahezu komplett weiß. Und nur in der Mitte verläuft eine kleine rote, fleischige Linie entlang.
Und dann hast du eine gute, gute Pasta. Ich finde ja bei Pasta, man merkt leider auch den Unterschied, ob es eine gute ist oder ob es eine nicht so gute ist. Und du hast dich für eine gute entschieden.
Ich habe mich für eine gute entschieden. Und ich finde, also ihr könnt eure Carbonara wirklich machen mit der Nudelsorte eurer Wahl. Wirklich, ob ihr da eine kurze, eine Fusilli, viel Spaß macht, was immer ihr möchtet. Bei mir ist eine Carbonara eine lange Nudel. Bei mir ist das eine Spaghetti oder eine Linguine.
Ja, also oder sowas irgendwo dazwischen, ne?
Also, aber eine lange Nudel.
Ja.
Wie gesagt, ich möchte niemanden King shamen.
Nee, aber dann macht es viel Spaß.
Wenn jemand das machen möchte, mit einer Penne oder einer Fusilli, viel Spaß. Ich mache das gerne hier. Ich habe uns eine Linguine besorgt.
Und du hast uns vor allen Dingen natürlich auch noch Pecorino besorgt.
Ja. Original ist es mit Pecorino.
Pecorino ist halt noch salziger als Parmigiano.
Und aus Schafsmilch.
Mhm.
Aber so. OG ist eine Carbonara eben mit Pecorino und
woher
nicht mit Parmesan.
Carbonara. Wo sind wir in Italien? Können wir das gerade wissen?
Die Carbonara ist eine der vier römischen Pasta.
Ja.
Da muss ich aber auch. Hätte ich das jetzt nicht gewusst? Nee, Carbonara ist.
Ich hätte es nicht gewusst.
Ist ein römisches Ding, weil wenn du in Rom in einem Restaurant sitzt, ist tendenziell, es gibt diese vier klassischen römischen Pastasoßen und in dreien davon ist Guanciale.
Amatriciana.
Exakt. Das ist quasi Tomate mit Guanciale. Dann gibt es Cacio e Pepe. Das ist die einzige, wo ausnahmsweise mal kein Guanciale dran ist.
Und was eigentlich eine Carbonara ohne Speck und Ei ist.
Exakt. Und dann gibt es die, heißt, ich will sowas wie Gricia oder Grissa sagen.
Ja, ja.
Mhm. Und das ist dann quasi, ist das eine Cacio e Pepe mit?
Das müssen wir mal.
Das müssen wir nochmal nachreichen.
Ich stehe auf jeden Fall vor dem.
Du stehst vor unserem schönen Specki.
Den hast du schon perfekterweise in Scheiben schneiden lassen.
Genau, ich habe gesagt, ich hätte gerne zwei dicke Scheiben.
Mache ich das jetzt so oder mache ich es einfach so?
Ich würde hier der Länge nach einfach so ein paar Streifchen und dann schneiden wir da so Würfel draus.
Okay.
Würfel oder längere Stücke. Und dann lassen wir, da brauchen wir wirklich eigentlich kein Fett in der Pfanne, weil das Fett wird ausbraten. Und das wird sehr, sehr leckeres Fett sein. Da würden wir unsere Pfanne jetzt gleich aufstellen. Mittlere Hitze. Und dann lassen wir erstmal richtig schön den Speck da ausbraten. Weil wir wollen die crunchigen Specknupsis. Und wir wollen auf jeden Fall auch in unserer Soße das Fett, was wir da rausbraten.
Ja.
Hier habe ich einen Herd angemacht und hoffe, dass das Wasser irgendwann eines schönen Tages kocht. Und ansonsten brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Hier können wir gleich drauf reiben. Ich würde mich für diese Seite entscheiden.
Die also kleine nicht die, Stufe von der Vierkantreibe.
Exakt, nicht die großen Rupsel, weil wir wollen ja, dass sich der Käse, entschuldige bitte,
soll sich auflösen.
Genau, dass sich das möglichst schnell auflöst. Und dann brauchen wir, ich arbeite.
Sind die Würfel zu groß?
Nö, die schrumpfen ja beim Braten ein bisschen. Ne? Nee, finde ich gut. Ich mache meine Carbonara mit Vollei. Ich glaube, das wird in Italien auch in jeder Küche selber spontan entschieden. Ob du jetzt nur Eigelb nimmst oder ob du Vollei nimmst. Ich finde sowas wie, also für pro Person mindestens ein Ei muss man rechnen. Und ich kann mir auch sowas vorstellen wie ein Vollei, ein Eigelb.
Dann hat man natürlich einfach nicht das Problem, was macht man danach mit dem Eiweiß.
Genau das. Und deswegen, also ihr könnt das auch gerne nur mit dem Eigelb machen. Völlig okay. Ich glaube, dass es in Italien wirklich auch so eine Glaubensfrage ist. Dass die einen, also das, was wir jetzt hier gerade machen, wirklich für, das ist Frevel, halten. Aber ich glaube, da wird das wirklich von Familie zu Familie individuell gehandhabt.
Wie viel Käse?
Also pro Ei ungefähr 50 Gramm. Nochmal den Berg.
Ja, ne?
Ja, schon, ne? Weil das ist alles, was in unserer Soße drin ist. Wir haben Käse, wir haben Ei, wir haben ein bisschen Fett von unserem Speck und wir haben Nudelwasser. Und jetzt bin ich auch tatsächlich im Würzen vom Ei sehr vorsichtig, weil wir diesen enorm salzigen Käse da reinmachen.
Den
mega gesalzenes Nudelwasser und mega salziges Speckfett. Deswegen schwarzen Pfeffer.
Ja, auf jeden
Fall. Go for schwarzer Pfeffer.
Ich finde das ganz witzig, wie der Speck einfach durchsichtig wird.
Ich finde, es hat was Magisches. Guck mal, wie schön gülden. Also erst wird das weiße Fett durchsichtig und dann wird es langsam gülden. Und unsere kleinen Speckwürfelchen, die werden auch immer ein bisschen kleiner und lassen eben ihr magisches Fett raus. Und dieses Fett brauchen wir jetzt gleich. So, also ich finde, Carbonara ist gar nicht sowas, wo man so wahnsinnig viel Angst vor haben muss, dass einem das wegläuft oder sich trennt. Ich finde, das Wichtige ist, dass du eine separate Schüssel hast, wo du deine Eigelbe oder dein Vollei, je nachdem, ne, wie du das möchtest, das verklepperst du mit einer dicken Prise Pfeffer. Da ziehst du schon mal deinen Käse drunter. Dann kann man da so ein bisschen...
Hat das auch so einen Küchennamen?
Das mit dem... Das? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Gerne, also wenn du zum Beispiel eine Cremesuppe und da noch ein Ei drunter machst, dann nennt man das Legieren.
Ja.
Aber das hier würde ich jetzt nicht als... Eine Carbonara würde ich nicht als Legieren bezeichnen. Aber
dann ist es
in Italien gibt es da bestimmt...
Dann ist es eine Liaison, oder nicht?
Ah.
Wird nicht
ja.
Ja. Wird nicht eine Liaison... Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, ich glaube ja. Oh, das war wirklich... Das ist alte Schule. Like it. So, und da kann man jetzt vorsichtig mal ein bisschen...
Soll ich das da drauf
tun? Da drauf, genau. Und dann würde ich mir auch ein bisschen was von dem Fett schon schnappen. Jetzt müssen wir natürlich dann aufpassen, dass wir nicht das glühend heiße, dampfende, rauchende Fett in unser Ei machen, weil uns das dann wirklich gerinnen könnte. Aber manchmal reicht es auch schon, dass wir, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Edelstahlschüssel, dass du das Fett auf den Rand gibst und dann läuft das quasi über den kalten Metallrand, läuft das schon da rein und dann ist es auch schon abgekühlt. Ich habe in Rom eine Carbonara gegessen, wo, glaube ich, ungefähr 6 Eigelbe pro Teller drin waren. Und die war natürlich, die war episch, die war unglaublich. Aber wir haben ja gerade schon besprochen, wie viel Fett und Power in dem Eigelb drin ist. Und natürlich, wenn du dann das hochfährst, und die war wirklich, die war so leuchtend orange, die sah fast aus, als wäre da Kürbispüree drin. Und die war natürlich unglaublich. Aber danach hättest du dich halt auch einfach sofort ins Bett legen können.
Ja. Da
warst du auch fertig mit Schönschreiben, ne? Also... So, bevor wir gleich die Nudeln abgießen, würde ich mir vorsichtshalber ein ganz kleines bisschen von dem Wasser sichern. Nur für den Fall.
The good old magic water.
Good old magic water? Ja. Hast du eine Kelle? Oder? Ach, sehr gut. Ja, dann gießen wir gleich unsere Nudeln ab und packen unsere heißen Nudeln mit ein bisschen Magic Water, ich finde, zu unserem restlichen Fett.
Mhm.
Und verrühren das alles. Und dann wird es einfach wahnsinnig lecker. Einmal kurz gucken, wie viel Salz haben wir dran. Dann streuen wir da unsere kleinen crunchy Guanciale-Würfelchen drüber. Und das war's auch schon. Und ich finde, das ist eigentlich ein Gericht, wo man gar nicht so wahnsinnig aufgeregt sein muss. Ich würde es nur anschließen, das ist was, das servierst du halt sofort. Und versuchst es dann nicht nochmal, dass es einmal kalt wird und dann versuchst du es nochmal zu erwärmen.
Nee.
Dann bist du sehr schnell in einem Rührei-Bereich.
Ja.
Sondern ich würde wirklich, du hast die heißen Nudeln, ein bisschen heißes Nudelwasser und dann verrührst du das gleich alles, es wird emulgieren und dann musst du das auch auf die Teller geben und los geht's.
So, was kommt jetzt in welcher Reihenfolge?
Ich würde die Nudeln zuerst da in unsere wunderschöne große Pfanne machen, wo unser Speckfett noch ist. Sehr gut. Jetzt gieße ich da aber sowas von Hottiflotti unsere schöne Eigelbmischung hinterher. Mit dem Käse. So, und das Eigelb wird jetzt warm. Der Käse schmilzt ein bisschen. Ich gebe dir das einfach mal so. Und jetzt rühren wir hier einfach mal wild drin rum. Oh, guck mal, wie schön sich das hier alles verbindet. Könnten noch ein kleines bisschen. Oh, mir läuft so dermaßen das Wasser im Mund zusammen. Guck mal, wie sich das hier alles schön verbindet. Und je länger wir rühren, umso mehr schmilzt der Käse. Guck dir das an. Mmh. So, Anke, und fertig ist die Laube. Das war's schon.
Anke,
papsttechnisch weißer Rauch in meiner Küche. Na, es ist nicht ganz weiß. Es ist schon ein bisschen
schon
was leicht.
Das Konklave oder der Konklave ist auf jeden Fall
am Start.
Wir haben gewählt
Carbonara. Wir wählen Carbonara, wir wählen gebratenen Guanciale. Ja, weil wir haben natürlich für einen astreinen Sound haben wir natürlich nicht die Dunstabzugshaube angemacht.
Nee.
Anke, ich halte es wirklich kaum aus. Ich muss da jetzt rein.
Wir haben beide uns erstmal ein Speckwürfelchen genommen.
Die sind so geil.
Die sind richtig geil.
Guanciale schmeckt anders als Speck, weil Guanciale luftgetrocknet ist. Und eben der Rauch würde, finde ich, der Carbonara einen anderen Twist geben. Mhm. Auch geil. Ich würde niemals gegen Ei und geräucherten Speck und Nudel sagen. Ist doch, und Käse ist doch geil. Aber Guanciale ist halt was anderes.
Macht sehr viel Spaß.
Ist schon schön, ne? Ja, und natürlich, wenn du jetzt im Restaurant bist, wo die natürlich, Restaurantküche ist ja meistens schon irgendwie noch reichhaltiger, als wenn du es privat machst, dann machst du es halt nicht mit Vollei, sondern dann machst du auch nicht ein Ei pro Person, sondern 2 bis 3 Eigelb pro Person und vielleicht noch mehr Käse.
Da haben die ja dann aber auch Verwendung für die Eiweiße. Oder die haben, ja, das Tütenei, hoffentlich nicht.
Ja, und dann ziehst du dir das halt auch nicht jeden Tag rein, weil, also dann kannst du dich von deinen Herzkranzgefäßen wirklich verabschieden. Aber ich finde ab und zu mal so ein Ding, boah, das ist schon, finde ich schon geil. Ja.
Ich finde, das ist halt auch so ein Gericht, was einfach sehr viel Tiefe hat, wenn du dir geilen Speck holst. Und was schon auch sehr so davon lebt. Also es ist jetzt zum Beispiel gar nicht so super salzig. Braucht, also ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute es vielleicht noch spitzer salzen würden. Ich brauche das aber in dem Fall gar nicht, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass das so eine Salzspitze noch braucht.
Nee, weil ich finde, die Salzspitze kommt jedes Mal, wenn du auf so ein Speckwürfelchen beißt. Ich finde, dann hast du direkt wieder so eine Salzspitze. Und das ist halt auch mal wieder italienische Küche in your face, weil es geht halt um 4 Zutaten, von denen 3 Next Level sind. 4 wahrscheinlich. Und das ist halt mal wieder so dieses, du brauchst gar nicht so wahnsinnig viele Zutaten, aber wenn die Zutaten, die du hast, wenn die halt einfach von einer wahnsinnig guten Qualität sind, dann wird das Ergebnis fantastisch sein. Und das ist für mich so, das ist für mich so italienische Küche, wenig Zutaten, aber die Zutaten sind halt on point, haben Saison, haben eine lange traditionelle Geschichte, was die Herstellung angeht und so weiter, DOC geschützt und so weiter und so fort.
Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es lebt auf jeden Fall davon, dass es eine gute Pasta ist und ich bin eher so keine Eierpasta in dem Fall. Also ich finde, wenn du eihaltige Pasta machst, dann wird die ja oft dann noch so ein bisschen fluffiger und so.
Ah.
Und ich finde, das Gericht verträgt wirklich gut eine richtig handfeste, einfach nur Hartweizengrieß und Wasser und ein bisschen Salz. Weil die hat nochmal einen anderen Biss als so eine fluffige Eierpasta. Und das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo in Italien die Grenze verläuft. Weil je weiter du in den Süden kommst, umso mehr verschwindet das Ei aus der Pasta.
Ah, interessant.
Im Norden wird hier so Bologna und so, wird Ei in den Nudelteig gemacht. Und je weiter du in den Süden kommst, umso mehr wird es eben Hartweizen und ohne. Und ich bin mir nicht sicher, wo die Grenze verläuft.
Und wo der Eier-Äquator in Italien
genau, wo
ist.
Genau, wo der Eierpasta-Äquator verläuft. Weil Rom echt kulinarisch auch wild ist, auch was diese Pizza angeht. Ich kann mich gerade nicht, ich konnte mich noch im letzten Moment daran erinnern, dass es doch immer eine kurze Pasta war, die mit der Carbonara serviert wurde. Aber ich weiß nicht mehr, also es war auf jeden Fall eine al dente Pasta definitiv, die war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig weich und fluffig. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ob da Ei im Teig ist oder nicht. Das müssten wir vielleicht nochmal mit einer Reise überprüfen, denke ich. Aber im Moment ist, glaube ich, ein bisschen viel los beim Vatikan, deswegen warten wir vielleicht noch ein Momentchen. Ja, und dann essen wir das jetzt hier einfach mal auf, oder?
Sehr gerne.
Alles andere wäre völlig, völlig wahnsinnig. Anke, das war wirklich sehr, sehr lecker. Mir geht's jetzt gut. Ich könnte mich jetzt hinlegen, ein bisschen schlafen, aber wir ziehen jetzt durch. Ich möchte einmal ganz kurz, bevor wir gleich über was sehr, sehr Wichtiges sprechen, was mir sehr am Herzen liegt, noch einmal nachreichen, weil das ja vor lauter Mayonnaise-Aufregung, Spiegelei-Mayonnaise-Aufregung, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen, ich habe es ein bisschen vergessen zu sagen. Falls ihr Mayo macht und ihr habt einen Zauberstab, was wir alles besprochen haben, Konfidenz, Messbecher und so weiter. Und die Sache wird nichts. Es gibt 2, 3 Möglichkeiten, da noch ein bisschen was eventuell zu retten. Also Ihr könntet zum Beispiel darauf achten, dass eure Zutaten eine ähnliche Temperatur haben. Das findet die Mayo ganz gut, dass ihr zum Beispiel die Eier mal ein Stündchen oder das Ei, je nachdem für wie viele Menschen ihr das macht, dass ihr das mal so ein Stündchen früher aus dem Kühlschrank nehmt. Dass das nicht so super eisekalt ist.
Wir haben ja auch gelernt, wenn die Eier nicht von Anfang an im Kühlschrank waren, dann müssen die auch nicht, wegen dieser Schutzhülle und so, ne?
Wie gesagt, das Ei ist ein Lebensmittel, was gar nicht so fragil ist, wie man immer meint. Zumal, wenn es geschlossen ist, ne? Das ist immer wichtig. Wenn es im Tiramisu drin ist, dann ist es relativ fragil, doch. Also, mal darauf achten, dass die Temperatur.
Also gerne alles einfach Zimmertemperatur.
Genau das. Einfach mäßig. Mal ein Stündchen, 2 Stündchen vorher rausnehmen, schon mal auf der Küchenarbeitsfläche stehen lassen und in der Zeit was auch immer machen. Gucken, dass euer Zauberstab funktioniert, gucken, dass ihr einen anständigen Messbecher habt. So, und dann ist das Ding, deswegen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, würde ich mit dieser Methode komplett Öl draufgießen, langsam hochziehen. Ah, ihr könnt es ausprobieren, vielleicht ist das euer Ding. Für den Fall, dass ihr diese Methode wählt, dass ihr zuerst die Emulgatoren, Eigelb und Senf und ein Schüsschen Zitrone, Salz und ein Schüsschen Öl zuerst mal miteinander mixt und dann nach und nach das Öl reingießt. Das Wichtigste ist, bevor ihr da ohne Ende Öl drauf gießt, dass ihr seht, dass da unten irgendeine Form von Bindung stattfindet. Das wird sich nicht von jetzt auf gleich in so die pastöse Mayo aus dem Glas verwandeln, aber dass ihr seht, dass das zum Beispiel die eine ähnliche Farbe annimmt und so ganz feinporig ist und sich halt in irgendeiner Weise verbindet. Und dann merkt ihr, je nachdem, also ihr gießt ja dann weiter Öl ran, merkt ihr, wie dieses Öl aufgenommen wird und wie das nach und nach andickt. Und wenn ihr nach geraumer Zeit merkt, ey Leute, das ist immer noch mega flüssig, da passiert gar nichts, dann hört auf, da Öl reinzugießen, weil dann habt ihr dieses, ihr braucht diese anfängliche Bindung. Und wenn die nicht stattfindet, habt ihr ehrlich gesagt exakt eine Chance? Entweder, also ihr müsst halt irgendwie noch mehr Lecithin da reinkriegen. Also, entweder ihr sagt, wisst ihr was, ich fange mal ganz von vorne an und daraus mache ich mir ein komisches, stark überwürztes, öliges Rührei.
Oh Gott.
Ach, weiß ich nicht.
Nee.
Ich würde vielleicht dann tatsächlich nochmal mit einem Eigelb nachhelfen.
Ja, oder was ich auch schon mal gesehen habe, ist, dass man quasi wie nochmal einen kleinen Ansatz nochmal davon, also Ei, Senf und dann am besten kein Tropfen Öl, sondern dass man quasi das dann nochmal anfängt zu emulgieren und dass man dann das zu Flüssige da drauf schüttet.
Dann macht ihr dann halt nicht für 5 Leute Mayo, sondern halt für 10. Genau, ihr macht nochmal, also entweder ihr gebt in eure flüssige Situation so ein Eigelb, das ist aber auch ein kleiner Poker. Manchmal ist einfach der Wurm drin und es wird nichts. Oder aber, ich finde die Version, die Anke gerade erzählt hat, tendenziell besser. Das Flüssige beiseite, den Becher auswischen und also wirklich richtig heiß ausspülen und anschließend trocken wischen und gucken, dass der nicht glühend heiß ist. Ne? Immer auf Temperatur ein bisschen achten und da einfach nochmal einen Ansatz machen. Und bevor ihr da alles an Öl reingießt, euren flüssigen Ansatz mit dran geben. So, das ist die Version, die Emulsion will einfach nicht packen. Und ihr versucht es zu retten. Und dann gibt es immer noch die Version, ihr habt längst eine Emulsion und schüttet da fleißig euer Öl drauf. Und ihr denkt, ich muss jetzt hier aber doch noch die halbe Flasche Öl leer kriegen, weil das steht ja in meinem Rezept. Und irgendwann sagt die Mayo, hier ist aber schon viel zu viel Fett drin. Ich höre jetzt auf. Und der ganze Bums trennt sich.
Oh.
Dann ist die so überfettet.
Ja.
Und da kann man auf jeden Fall mit ein bisschen Säure und auch gerne mal mit einem Schluck kaltem Wasser arbeiten.
Okay.
Gibt Leute, die machen da Milch drauf, finde ich ein bisschen weird. Aber ich habe kürzlich eine vegane Mayo mit Sojamilch gemacht. Das hat 1A funktioniert. Mhm. Daran war überhaupt gar nichts weird. Die Konsistenz war exakt so, wie man das von der Mayonnaise haben möchte. Ja, und von daher, das würde auch funktionieren. Also ein Schüsschen Sojamilch vielleicht draufgießen.
Okay.
Damit habe ich meine Verbraucherinformation im Mayonnaise-Bereich von mir gegeben. Liebe Anke, du hast fremd gepodcastet.
Meine Tätowiererin schimpft immer mit mir, wenn ich sage, ich bin ihr fremd gegangen, weil das kann ja alles.
Du, vielleicht sind wir auch einfach offen. Vielleicht sind wir einfach in einer offenen Podcast-Beziehung und es ist total okay, dass es da jetzt irgendwie, es gibt einen neuen Podcast in deinem Leben.
Genau. Ich habe ja vorletzte Woche schon, habe ich ja dieses kleine Announcement gemacht und gesagt, wir machen mal kurz 2 Wochen Pause und habe ein bisschen schon mal Werbung gemacht. Vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen. Ich habe auf jeden Fall für die ARD einen Podcast gemacht. Der ist auch, also 6 Folgen hat er und der heißt Fast Food Long Story.
Und er hat die schönste Kachel, neben Umami Town natürlich, aber er hat die schönste Fotokachel ever.
Und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus History und Soziologie. Es ist so eine Mischung, also Long Story Short oder Fast Food Long Story. Es geht um die Geschichte ikonischer Fast Food Gerichte. Also zum Beispiel, tatsächlich gibt es eine Caesar Salad Folge, wo man sich wirklich mal sehr ausführlich anhören kann, wie der Caesar Salad quasi von Italien nach Mexiko gekommen ist, weil ich hätte gedacht, dass der aus Italien kommt, kommt aber tatsächlich aus Mexiko, hat aber italienische Wurzeln. Und es geht zum Beispiel auch die Frage, warum es nicht, es geht auch um die Frage, warum es nicht zum Beispiel, weil wir sind uns ja einig, quasi der Döner kommt aus Berlin. Der Döner-Kebab, wie wir den essen. Aber tut er das wirklich? Kommt dieser Döner aus Berlin? Und es geht um die Frage, warum es nicht diese eine Dönerbude gibt, wo man quasi sagen kann, hier wurde der erste Döner in Berlin verkauft und so. Und es haben ganz tolle Autorinnen und Autoren daran mitgearbeitet, die eben diese recherchierten Geschichten dann auch zusammen mit mir erzählen. Und genau, ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Könnt ihr in jede Podcast-App in der ARD-Audiothek Fast Food Long Story. Genau. Also und das ist ein bisschen anders als Umami Town im Sinne von, da wird jetzt nicht so doll gekocht oder sowas. Sondern da geht's wirklich, es ist ein bisschen History auch.
Ja, aber ganz charmant erzählt. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall die Rahmen gehört, weil ich kann das natürlich nicht einfach so nebenher so ein bisschen weghören, sondern ich muss das ja dann schon hochkonzentriert hören, so ist es dann nicht. Und ich habe bisher Rahmen gehört, es hat mir wahnsinnig gut gefallen und also wir zwei haben ja vielleicht schon eine gewisse kulinarische Expertise, würde ich mal sagen, aber auch ich habe da Dinge gelernt, die ich vorher überhaupt gar nicht wusste und ich dachte wirklich, ich hätte mich mit Rahmen schon irgendwie eingehend beschäftigt. Und kenne auch dieses Museum in Japan und so weiter und die Geschichte der Instant-Nudeln, tralala. Aber nein, es war total spannend und ich bin da rausgegangen und dachte mir, okay.
Es ist halt wirklich nochmal was anderes, wenn man merkt, dass da Leute richtig intensiv an einem bestimmten Aspekt auch recherchiert haben.
Ja, total,
und so.
Total.
Und genau.
Und es ist quasi ein bisschen wie True Crime, nur halt ohne Crime.
Ja, das lieben wir.
Ja, wirklich
ohne Körperteile, die abfallen oder abgehackt werden.
Und stattdessen geht es um zum Beispiel Nudelsuppen oder Tiefkühlpizzen. Und genau. Deswegen, ja, absolut. Ein fantastisches Mitglied in der Food-Podcast-Familie, würde ich sagen. Damit wir hier gar nicht über irgendwelche Eifersüchteleien sprechen.
Nein,
müssen.
Außerdem sind 6 Folgen, kann man sich irgendwie cool. Und wenn ihr die alle anhört und bewertet und so, dann kommen hoffentlich auch noch mal ein paar mehr, um es mal so zu sagen.
Ja, und ich meine, wir machen ja zwischendurch auch mal eine Pause oder ich bin 2 Wochen am Stück krank oder sowas und da müsste man ja auch zwischendurch mal was anderes hören und da bietet sich das natürlich an.
So, Jule, jetzt müssen wir, es ist auch ein bisschen die Soßenfolge, ne? Es ist die Eigelbfolge. Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über Mayo gesprochen. Da ist natürlich im Soßenregal noch mehr auch los, ne?
Meine liebste Rubrik.
Du kriegst ganz leuchtende Augen.
Yay! Ich liebe doch unsere neue Rubrik Bocuse moi. Wir schlagen nach und erklären klassisch französische Küchenvokabeln. Heute sprechen wir über Remoulade und die Sauce Tartare. Ich glaube, du als erfahrene Pommes, ich will nicht Fritteuse sagen, aber du hast an der Pommesbude gearbeitet in der Nähe, im holländischen Grenzgebiet. Das heißt, Soße Tartare müsste dir eigentlich was sagen. Also in niederländischen Pommesbuden ist die Soße Tartare meistens, oder nicht?
Weiß ich gar nicht. Ich sehe die. Das ist eine gute Frage. Ich habe die jetzt nicht mehr so präsent wie eine Mayo, eine Saté oder irgendwie sowas.
Vielleicht ist es auch eher die belgische Pommesbude, wo die Soße Tartare ist. Naja, jedenfalls, also sowohl die Soße Tartare als auch die Remoulade sind klassische Grundsoßen auf Basis von Mayonnaise. Und Also eine Remoulade sagt uns definitiv was.
Remoulade. Remo.
Eine Remo.
Eine gute Remo alte.
Ist wirklich einer meiner allerliebsten Soßen. Ich liebe Remoulade so sehr.
Ich finde so ein Bäckerbrötchen,
yes,
wo eine Remo drauf ist und dann ein Ei. Ein, yes, Eier-Remo-Brötchen.
Absolut. Ja.
Ist ein ganz Spektakel.
Ja.
Das habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber das ist irgendwie geil, leider.
Ich muss sagen, dass diese Erkenntnis, weil wir sind alle mit Remoulade aufgewachsen. Ich erinnere mich an den Schulkiosk mit Thunfischbaguette und da steht halt diese riesige Hupe und da ist halt so eine eher weißliche, ja, Mayo drin mit so ein bisschen grünen Pünktchen, mhm, und das ist halt die Remo und die wird dann auf dieses Baguette wirklich fingerdick draufgeschmiert und dann kommt da, keine Ahnung, Thunfisch, Schinken, Käse, as you like drauf.
Hab mich auch gefragt, ob das daher kommt, dass die Remo halt immer streichfähig ist und Butter zum Beispiel schwieriger.
Ja, oder warum es, also zumindest in deutschen Gefilden, nicht so beliebt ist, sich auf ein Sandwich eine Mayonnaise drauf zu schmieren.
Ja.
Ich glaube, wenn du da zum Beispiel zu den Amis guckst, da wird sich eher mal eine Mayo auf ein Sandwich geschmiert, anstelle von einer Remo. Bei uns ist es Remoulade. Und als ich dann irgendwann im Rahmen meiner Ausbildung allen Ernstes dahinter kam, dass Remoulade so viel mehr ist, als einfach nur diese bisschen weiße Mayo-eske Soße mit so grünen Pünktchen. Das war für mich ein Eye-Opener, mhm, weil, machen wir mal ganz basic, in eine Remoulade, selbst gemacht. Ihr habt vielleicht die Mayo gekauft, ihr habt die Mayo selber gemacht, wie ihr das auch immer möchtet. Jetzt könnt ihr noch folgende Dinge da reinschmeißen und dann ist es eine Remoulade. Und zwar mini klein geschnibbelte Gewürzgurken, einfach 15 von 10, klein gehackte Kapern, OG sind gehackte Sardellen mit dran.
Mhm.
Dann haben wir ein paar Kräuter, Petersilie, Kerbel, Estragon.
Mhm.
So, und jetzt gekochte, gehackte Eier.
Oh, das ist eigentlich ein Eiersalat.
Yes.
Es ist
ein Eiersalat in sehr klein gehackt als Soße. Ich meine, diese Tubenremo,
die muss natürlich auch so dünn sein, damit die überhaupt durch die Tube durch, yeah, weil das, was du da gerade
das kommt durch diese Sterntülle? Hell no.
Da kommt gar nichts durch. Das, nope, musst du mit einem Löffel machen, yeah, oder so. Oder mit einer Palette.
Wir haben im Rahmen einer Spargelfolge im letzten Jahr mal über,
ja,
wie heißt, ich will Mimosa sagen.
Das ist auch richtig. Das,
was aber Mimosa eher eine Vinaigrette ist mit so diversen, ja, gehackten.
Aber eigentlich ist das auch in derselben Familie.
So, und wenn du jetzt eben, also ich kann mir fast nichts Besseres vorstellen als eine Mayonnaise mit gehackten Essiggurken, gehackten Kapern und einem gehackten Ei und noch jede Menge Kräuter dran. Alter, ist das geil. Mhm. Das ist eigentlich original eine Remoulade. Und als mir das dargereicht wurde, als übrigens, das ist original nach dem jungen Koch, nach Paul Bocuse, nach wem auch immer, Remoulade, da habe ich so einen kleinen Engelschor gehört.
Ja.
Das war
kann
so,
ich, das kann ich gut verstehen.
Über dieser Schüssel.
Ich mache manchmal jetzt auch so zur Saison meinen Frühlingsfrischkäse. Der besteht aus frischen gekochten Erbsen mit Frischkäse, mit einem hart gekochten Ei drin.
Ich möchte jetzt deinen Frühlingsfrischkäse, bitte.
Und wenn man noch zwei, drei Essiggurken hat, kann man die da auch reintun. Das ist, also,
das ist, ich würde sagen, das ist Remoulade Primavera.
Ja.
Oder? Das ist extrem geil.
Ja.
Und die Sauce Tartare, die mir erstmalig wirklich, ich denke, in einer belgischen Pommesbude über den Weg gelaufen ist, da sprechen wir eben auch über eine Mayo mit gehacktem Ei drin. Gekochtes, mhm, gehacktes Ei is a thing. Leute, macht das. Nicht Augen verdrehen, sondern einfach mal ein
hör mal, die Grissauce ist auch mit gekochtem, gehacktem
Ei. Die Grissauce, Blumenkohl polnisch, machen wir im nächsten Bocuse et moi, ist eben auch mit gehacktem Ei. Mega geil. So, Sauce Tartare, Mayo mit gehacktem Ei und Schnittlauch. So, und jetzt durfte ich die Zeile lesen. Die lupenreine Lehre sieht eigentlich vor, dass die Tartaren-Mayonnaise nicht mit einem rohen Eigelb hochgezogen wird, sondern, und da sind wir im Deviled Eggs-Bereich, sondern mit einem gekochten Eigelb.
Oh, ja, da sind wir vor allen Dingen auch im Spiegeleier-Mayonnaise-Bereich.
Also, weil das gibt der Sache so eine Cremigkeit.
Mhm.
Das gibt der Sache, du hast sofort so dieses sämige, schon fast sandig.
Ja, das ist interessant. Interessant.
Habe ich auch das Bedürfnis, das nachzumachen, ne? Ja, und also genau, ich habe gefunden, dass eigentlich, also die lupenreine Lehre sieht das Wort zerdrücktes, gekochtes Eigelb. Damit wird die Mayo hochgezogen und dazu, ich weiß, pürierter Schnittlauch, das würde ich nicht machen. Da bin ich dagegen. Ich bin gegen pürierten Schnittlauch.
Ja, höchstens ein Schnittlauchöl reinlaufen lassen, ja, würde ich jetzt sagen.
Ja,
also,
weil wenn du Schnittlauch pürierst, also
nee.
Das ist grünes Wasser, was nach Zwiebel schmeckt, nee, und Fasern. Also die zwei Komponenten.
Dann feine Schnittlauchröllchen. Ja, oder
die geben doch auch so viel Crunch, die geben doch nochmal Textur. Ja. Voll schön. Ja, also das war Beaucoup et Moi für heute. Wir haben geklärt, was eine Remoulade ist, und wir haben geklärt, was die Sauce Tartare ist. Ich habe noch weitere Mayonnaise-Sößchen gefunden. Die gute alte Andalus mit Tomatenmark, Tomatenwürfel. Es wird hundertprozentig Concassé sein. Tomat-Concassé ist auch wieder so ein Wort. Das sind blanchierte Tomaten, wo die Haut abgezogen wird. Und wo du aus die Tomate würfelst und da sind auch keine Kernchen dran.
Mhm.
Das heißt, du hast hundertprozentig eine Mayo mit Tomatenmark, eben Tomatenwürfeln und blanchierten Paprikastreifen. Es klingt nach alter Schule, ist richtig alte Schule, oder?
Es ist ein bisschen funny. Ich finde es richtig witzig, Jule, ne? Dass wir richtig merken, wir sind richtig am Jappen die ganze Zeit gerade. Wir haben uns 2 Wochen Pause und da werden die Double-Feature-Folgen rausgehauen, weil ich sag mal so, wir haben genug Stoff einfach schon für Eigelb-Folge 2 und 3.
Zumal es ja eigentlich offiziell eine Mayo-Folge ist. Wir haben Carbonara.
Eigentlich ist es eine Mayo-Folge. Wir haben auch wirklich leider noch gar nicht außerhalb von Tiramisu über Süßspeisen. Es wird mal eine Pudding-Folge oder eine Vanillesoßen-Folge, weil wir sind dann natürlich auch in dem Bereich, wo man mit Eigelb wunderbare Puddings abbinden kann.
Wir sind Crème Anglaise, Crème Pâtissier.
Wir sind vor allen Dingen auch mal bei so einer Weinschaumcreme, bei einer Sabaglione. Wie heißt es auf Italienisch? Sabaglione?
Sabaglione. Oh, it's too, I'm so sorry. Aber ich möchte nicht nur mit dir über Sabaglione sprechen, ich möchte das mit dir machen und essen.
Ich möchte danach einen kleinen Schwips haben. Sabaglione schütten über so eine gebratene Feige. Das möchte ich machen.
Du bist ein wildes Ding.
Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und unten liegt vielleicht noch eine frittierte Scheibe Brioche. Das möchte ich mit dir kochen.
Also die Anke, die kommt da auf einmal mit Sachen um die Ecke. Da fällt dir aber frittiertes, gar nichts mehr ein. Ja, bin ich dabei.
Das möchte ich machen. Das müssen wir leider in einer anderen Situation machen. Ich möchte mit dir auch Doppelfla aus Tüten rausschütten.
Anke, ja, ich will.
Doppelfla ist noch schöner als eine gestreifte Zahncreme, die perfekt aus der Tüte kommt, beziehungsweise aus der Tube kommt, ja.
Im Fla-Bereich bin ich ja auch wieder im Mokka-Bereich, ne? Da kommt so mein, manchmal habe ich ja so einen süßen Zahn für so Senioren-Desserts und ich finde Pudding in der Geschmacksrichtung Mokka einfach episch. Und ich
möchte gerne. Es gibt auch so ein, also Fla ist holländischer Tütenpudding eigentlich.
Absolut, ja.
Gibt auch so einen Karamellfla, der ist auch richtig lecker.
Oh,
yes. Ja, also ja. Es wird, ja. Wenn, also wir werden in den Puddingbereich uns mal vorwagen müssen und dann wird es da einiges Geiles geben. Aber.
Also wir haben ja in der Spargelfolge auch schon mal ein bisschen über Hollandaise gesprochen. Haben wir nicht sogar eine Holly zusammen gemacht?
Ja, wir haben eine Holly zusammen gemacht und eine Holly ist eigentlich, eine Bernays ist eine Holly, wo noch Estragon mit drin ist.
Und wir wissen alle, dass die Anke ein kleines Estragon-Girlie ist.
Und ich sag mal, diese Spargelsaison, die läuft stabil. Die letzte, da habe ich gar nicht, war ich gar nicht so, ich weiß auch nicht, habe ich manchmal bremst man sich ja selber, mit dem, dieser bin ich, da gehe ich hart und steil rein und lebe auch mit einer Person zusammen, die das komplett unterstützt. Obwohl es noch keine Holly gab und es gab auch noch keine Kratzete, das wird noch passieren.
Oh, Kratzete durfte ich ja noch nicht. Naja, Bärlauchkratzete, geil. Ich würde, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich würde, wenn du mir die Frage stellst, Hollandaise oder Bernays, würde ich mich immer für die Hollandaise entscheiden.
Aber du bist auch nicht Team Estragon.
Ich bin nicht so Team Estragon, aber also bevor ich mich schlagen lasse, esse ich auch eine Sauce Bernays. So ist es jetzt nicht. Ich habe neulich allerdings, oh, die haben es gut gemeint. Die hatten eine ganz entzückende, ich war in so einem, wirklich ein nettes Restaurant im Moselgebiet. Also wirklich so eine richtig gute Stube, wo nichts aus der Tüte kommt, wo richtig schön selber gekocht wird. War wirklich fein, die hatten eine ganz tolle Spargelkarte. Und du konntest zwischen Hollandaise, flüssiger Butter und Hollandaise mit Orangensenf wählen.
Mhm.
Und ich dachte mir,
today I feel fancy.
Today, ja. Und ich habe auch nicht die Kartoffeln genommen, sondern ich dachte, oh, ihr macht Flätle? Ja, ich nehme die Flätle. Und ich bin heute mal ein bisschen sophisticated. Ich hätte bitte gerne Flätle und Hollandaise mit Orangensenf. Nee, das ist genauso, wie wenn du an der Pommesbude mal was anderes als Mayo bestellst. Du bereust es immer. Ich bleibe in Zukunft, also bis auf Orlok, aber ist ein anderes Thema. ich bleibe in Zukunft bei der Hollandaise. Ich muss sagen, dass mit dem Orangensenf, weil du natürlich, du kannst ja mit dem Senf auch ein bisschen spielen und der Hollandaise einen entsprechend anderen Geschmack geben, das war mir eins zu fruchtig. Da, ich brauche keine Frucht an meiner Hollandaise.
Und Jule, Hausaufgabe, ne?
Jupp.
Wir machen was, damit wir es endlich mal machen.
Oh Gott, ja.
Weil im Zuge von Eigelb eines der ersten Dinge, die zwischen uns gefallen sind, war, oh ja, dann kann man diese gebeizten Eigelbe machen. Und gebeizte Eigelbe bedeutet Eiweiß-Eigelb trennen und dann hat man so Eigelbe, die relativ fragil sind, gefühlt, aber die irgendwie auch okay, also Eier sind stabiler, als wir alle denken. Auf jeden Fall, wenn man diese Eigelbe jetzt bearbeitet mit einer Mischung aus salzig und süß, zum Beispiel aus Zucker und Salz, dann entzieht man denen die Feuchtigkeit. Dann werden die hart und wenn man die ganz lange liegen lässt, dann werden die so, dass man die über die Reibe ziehen kann tatsächlich. Und
ich meine, Eigelb, was man über eine Reibe zieht, also ich glaube, ganz viele Leute haben wir an dieser Stelle schon verloren, weil ich unterschätze auch immer, wie sehr sich manchmal Leute, wie viel Angst die vor rohem Eigelb haben oder vor rohem Ei. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar verloren eventuell. Aber ich glaube, dass die noch übrig sind.
Die sind bei uns jetzt.
Die haben wirklich wie so kleine Fliegen, reiben die sich gerade freudestrahlend die Hände und denken sich, ja, ich möchte alles über Eigelb hören, was man über eine Microplane ziehen kann.
Genau, und da gibt es viele, viele Rezepte im Netz und man kann das, wie gesagt, entweder in dieser Salz-Zucker-Nummer machen, da müsstet ihr mal gucken. Was wir euch in die Shownotes packen, ist eine Version von Hans Gerlach. Der ist...
Also mir ist er bekannt als ganz renommierter Foodstylist, ganz lange Zeit beim SZ-Magazin, auch immer noch. Der macht immer, wenn die Zeit, das Zeitmagazin das teilt, macht er so fantastische Stopptrick-Videos.
So, und der...
Und also die Rezepte sind auch von ihm, nicht nur das Foodstyling, sondern auch genau, die Rezepte, ganz wichtig.
Der macht ein Shoyuzuke-Eigelb, wo er die Eigelbe in Sojasauce und Mirin und einem Streifen Kombu, so eine Alge, quasi beizt, was wahnsinnig lecker klingt. Und er hat es auf jeden Fall getestet.
Und er macht so eine Marinade und legt die Eigelbe, die rohen Eigelbe in diese Marinade.
Genau.
Und da kann man die entweder einen Tag drin lassen. Ich glaube, er hat ins Rezept geschrieben, dass er die nach einem halben Tag schon am besten findet.
Ja, weil die nicht so fest werden. Also je länger die da drin liegen, desto wachsiger werden die. Ne? Das ist ja ein Prozess, der von außen nach innen quasi stattfindet. Und nach einem halben Tag haben die halt noch so einen flüssigen Kern. Und je länger man die da, die werden dann, also gebeizte Eigelbe, wenn man die in Zucker und Salz legt, die werden wirklich so richtig, dass du die richtig reiben kannst. Und die in der Sojasoßenversion, die werden, glaube ich, nie so super krass fest werden wie die in der Salzversion. Wir hauen euch auf jeden Fall diese Sojasoßenversion in die Shownotes rein und wir werden das ausprobieren und ihr dann ja vielleicht auch.
Also das einfach auf so einem plänen Reis mit ein bisschen Frühlingslauch. Boah.
Ja, boah. Und dann ganz am Ende noch so ein ganz kleines bisschen Sesam drüber und dann war es das eigentlich schon.
Kleines Tröpfchen Sesam. Mhm. Ja, sehe ich auch.
So, Hausaufgabe.
Haben wir.
Dann haben wir die Playlist, Jule.
Dann haben wir die Playlist. Ja, ich habe mich dieses Mal für wahnwitzig schlechte Wortwitze entschieden, weil mir nichts anderes dazu einfiel, ehrlich gesagt. Und demnächst ist ESC, also spielt Maneskin auf einmal wieder eine Rolle in meinem Leben. Und zwar mit der Coverversion von Beggin.
Beggin.
Beggin. Mhm. Weil das Wort Egg drin hier. Mhm. Ja, also Beggin von Maneskin. Und ich habe mich für I'm So Excited von den Pointed Sisters entschieden.
Packen wir euch auch die Playlist, haben wir eben in den Shownotes verlinkt. Ich habe mich für den Eierkern entschieden. Ich habe Black Sea Dahu mit The Core und dann habe ich Motorcycle mit Core Memory Corrupt.
Love it.
So. Und nächste Woche, Leute, ist keine Pause, weil ich kann euch aus sicheren Quellen sagen, die nächste Folge, die wird jetzt im Anschluss an diese Folge sofort aufgenommen. Wir können euch jetzt schon sagen, nächste Woche findet statt und nächste Woche gibt es Brie.
Vielleicht auch ein bisschen Camembert, das werden wir sehen.
wir werden feststellen, wo die Trennlinie wie verläuft.
Ja.
Und aus sicheren Quellen wisst ihr ja schon, wir sind da nicht so. Wir sind da nicht so und deswegen, das wird würzig, das wird cremig und das hat vielleicht auch einen flüssigen Kern. Und auf jeden Fall wird es ganz lecker. Und bewertet uns, gebt uns Sterne, schreibt uns an mail@umamitown.de und auf all das freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.